Hier ist 212, der Amerika-Podcast aus New York. Wir melden uns nach längerer kreativer Pause zurück mit hoffentlich frischer Energie, mit einem neuen Konzept, mit neuer Besetzung und auch mit einem neuen Namen. Als allererstes möchte ich aber meinen neuen Partner vorstellen, den Christian Arndt. Zusammen werden wir die nächsten Folgen bestreiten, hoffentlich die Zukunft bestreiten wollen.
Großartig. Ja, vielen Dank. Christian Arndt, Buchautor, Journalist, lebe in Manhattan, in Frankfurt am Main. Über die Parallelen zwischen Manhattan und Manhattan werden wir noch reden. Aber vor allen Dingen haben wir auch einen neuen Titel, nämlich Manhattan Transfer, der New York Podcast.
Richtig, das war deine Idee aus verschiedenen Gründen. Einmal fanden wir, dass der Name Transfer auch besser, auch gut dazu passt, dass wir jetzt einen Neustart wagen mit einer neuen Besetzung. Und dann fanden wir natürlich auch die verschiedenen kulturellen und historischen Anspielungen von Manhattan Transfer sehr interessant und sehr passend. Also dir fiel zuerst ein Gesangsquartett dazu ein.
Ja, absolut. Die legendäre Vokalformation Manhattan Transfer, die sich genauso wie der Roman von John Dos Passos nach dem ehemaligen Umsteigebahnhof in New Jersey benannt haben. The Manhattan Transfer sind Anfang der 70er oder ziemlich genau 1970, glaube ich, erstmals in Erscheinung getreten. Aber das Stück, was uns beiden sehr gut gefällt und was auch ganz gut zu dem Motto dieses Podcasts passt, ist The Boy from New York City.
The Boy from New York City, perfekt, ja.
Weil der Boy from New York City bist ja jetzt du in unserer Runde, in unserem Duett. Und du hast aber mit Manhattan Transfer was anderes verbunden.
Ja, mir fällt natürlich zuerst, wie du schon angesprochen hast, klassisch der Romantitel von John Dos Passos ein, der ja ein Klassiker der amerikanischen Literatur ist und auch einer der klassischen New York-Romane, der in der Zeit zwischen 1890 und 1920 in New York spielt, also der Zeit, in der New York wirklich zu der Metropole geworden ist, die sie heute ist, wo sich die Bevölkerung fast verdoppelt hat, wo diese irrsinnige Energie, die bis heute New York auszeichnet, sozusagen entstanden ist und gleichzeitig auch mit allen Kehrseiten der Urbanisierung, die John Dos Passos beschreibt und auch in einem ganz eigenen literarischen Stil, der eben auch diese Energie und diese Erfahrung, dieses Erlebnis von New York widerspiegeln soll.
Also mit anderen Worten, man hört die Hochbahn rattern und man hört die Autohupen, man hört die Bauarbeiter wahrscheinlich durch die Zeilen von John Dos Passos durchpflügen. Kann das sein?
Ja, das hört man, aber man hat vor allen Dingen auch das Gefühl, sich in einem Jazzstück zu befinden. Ah. Ja, das einen immer wieder in ganz verschiedene Richtungen treibt und dann irgendwie wieder zurück zum Thema und dann auch wieder weg davon. Und das kein wirkliches Ende und keinen wirklichen Anfang hat, aber man trotzdem da mitschwimmt und sich dem hingeben kann.
Ich finde, das ist ein ganz guter Aufschlag und Auftakt für das, was wir vorhaben. Wir werden über Popkultur reden, wir werden sicherlich auch ein bisschen über Politik reden, wir werden über das Daily Life während und nach der Corona-Pandemie sprechen und deswegen steigen wir jetzt gleich ein, würde ich sagen.
Das machen wir.
Du bist jetzt zufälligerweise, sitzen wir hier in Frankfurt und schauen auf den Main, sehen die Skyline von Manhattan nicht ganz, den Fluss sehen wir. Aber du bist jetzt nur kurz hier, normalerweise lebst du in Harlem. New York ist ja schon ein ganzes Stück weiter als wir. Corona hat sehr, sehr, sehr hart eingeschlagen in der Stadt. Wie hart, weiß ich nicht, ob du da ein, zwei Minuten drüber reden kannst, was eigentlich alles passiert ist, wie schlimm die Situation war. Wir kennen hier die Bilder von Bergamo, wo dann Militärlaster die Leichen abtransportiert haben. In New York war es ähnlich schlimm.
Ja, es ist irre und es ist auch komisch, wenn man jetzt dran zurückdenkt, dass das erst ein Jahr her ist, weil so viel passiert ist und sich so viel verändert hat in der Zwischenzeit. Aber wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, vor einem Jahr in New York, das war wirklich eine ganz bittere und beklemmende Zeit, gerade auch in dem Viertel, in dem ich wohne, was also ethnisch ein bisschen gemischter ist als vielleicht andere New Yorker Gegenden, wo also sozusagen aus bekannt genannten Gründen, aus strukturell rassistischen Gründen, die Pandemie deutlich härter durchgeschlagen hat als anderswo. Also da gab es wochenlang, wo man wirklich tagsüber und auch die ganze Nacht durch nur Sirenen auf der Straße gehört hat. Wir hatten jede Woche mindestens einmal einen Leichenwagen in der Straße, die Leute abgeholt haben. Es gab diese Notlazarette im Central Park vor den Krankenhäusern, da haben die Kühlwagen gestanden, weil sie die Leichen nicht mehr untergebracht haben. Also es war eine unglaublich beklemmende, harte Zeit. Und auf der anderen Seite hat dann eben New York dank des also mittlerweile dann auch wieder sehr umstrittenen Gouverneurs sehr schnell die richtigen Maßnahmen ergriffen und sehr schnell, anders als andere Gegenden in den USA, dann auch die Pandemie in den Griff bekommen. Und jetzt ist eigentlich der offizielle, in Anführungsstrichen, Eröffnungstermin von New York war der 19. Mai, also diese Woche.
Vorgestern.
Ja, aber es ist eigentlich schon seit vielen Wochen so schrittweise immer mehr Normalität und Entspannung eingekehrt in New York.
Ja. Mhm. Trotzdem hat man ja immer noch einerseits die Bilder im Kopf, andererseits leben die Amis, muss man ja, auch wenn es ein Klischee ist, die leben einfach schneller. Was gestern war, ist vorbei. Gleichwohl habe ich neulich nochmal einen Moment erlebt, wenn auch nur im Fernsehen. Und zwar hat Michael Kors, der berühmte Modeschöpfer, seine aktuelle Kollektion von einigen Supermodels, ich glaube sogar Naomi Campbell war dabei, auf dem leer gefegten Broadway vorführen lassen, statt in irgendeinem Luxushotel. Hat also quasi aus der Not eine Tugend gemacht, Corona-konform, Open Air. Und das war schon sehr geisterhaft, weil die ganzen Musical-Paläste, die ja auch sehr stark vom Tourismus leben am Broadway, sind die denn jetzt auch wieder eröffnet oder sind die immer noch zu?
Ja, das muss man natürlich sagen, dass in Stadtvierteln, in Bezirken wie Harlem, wo ich wohne, oder auch in Brooklyn, das normale Leben schon lange wieder angelaufen ist. Die Gastronomie ist wieder offen, die Fitnessstudios sind wieder offen. Man unterhält sich auf der Straße wieder ganz normal. Aber gerade Midtown, also der Geschäftsdistrikt von New York, der ist immer noch tatsächlich eher geisterhaft, weil es ja so ist, dass viele große Firmen überhaupt nicht in die Wolkenkratzer zurückgekehrt sind. Und man fragt sich, man weiß auch nicht genau, wie es weitergeht, weil viele gerade Finanzfirmen und andere Dienstleistungsfirmen gemerkt haben, dass es ja auch anders geht und dass man vielleicht sich die teuren Mieten in Midtown Manhattan sparen kann. Und dann, was du eben schon angesprochen hast, die großen Broadway-Theater, die ja auch das Leben gerade am Broadway und am Times Square ausgemacht haben, die sind also nach wie vor geschlossen und die Zukunft von diesen Theatern, die steht also noch in den Sternen. Das ist also noch gar nicht gewiss, wann da wieder der volle Betrieb aufgenommen ist, was für die Theater und auch für die Kunstschaffenden sehr, immer noch sehr hart ist.
Hello, hello everyone.
Is Sophie handsome?
I think he's off the market, honey.
Thank you all so much for being here.
We're delighted to be here.
Well, we're nailed to the wall. Where are we going to go?
I need Broadway's best to help me help the Broadway community, who's been suffering terribly due to the shutdown.
Whatever you need, we're in.
You guys have been in some of my favorite shows on Broadway, so you know how many people it takes to bring these shows to life.
No, it's true. And so much of the work is done by our colleagues and castmates who rarely ever get the credit that they deserve.
Exactly. These are hardworking artists, musicians, technicians, staff who really need our help right now.
Exactly. So today I am so proud to present my 40th anniversary collection right here in the Theater District in the heart of New York City. It's my love letter to this incredible city and all of the artists that make it come to life. And during the show, I would love everyone watching all around the world to make a donation to the Actors Fund. Doing good has never looked so good. We're about to start. Actually, I've got to run now. I want to make sure the girls have everything they need. I love you all. You're the best.
Bye.
Du kennst sogar Leute, die am Broadway arbeiten. Wie geht's denen? Was machen die? Wie gehen die damit um?
Ja, also ich habe einen guten Bekannten, das ist ein enger Freund von mir, der ist Bassist und der hat also einerseits ist er getourt und andererseits hat er bei gleich 6 Broadway-Musicals gespielt und hat sich da sein Geld verdient. Also der war quasi jeden Abend am Broadway und dem ist also alles alles weggebrochen von einem Tag auf den anderen. Und der hat einen kleinen Sohn, der hat eine Hypothek abzubezahlen und der hangelt sich jetzt so mit staatlichen Unterstützungen so ein bisschen entlang. Aber es ist wirklich, es trifft ihn ganz hart und er hat also ganz massive Existenzsorgen und ganz massive Existenzängste. Und wie gesagt, selbst wenn das jetzt wieder weitergeht, weiß er auch noch nicht, ob das dann in vollem Umfang weitergeht und ob das dann funktioniert. Also das ist schon bitter für ihn und seine Kollegen.
Also neben der Finanzindustrie dürfte ja die Entertainment-Industrie so mit einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren auch sein. Aber jetzt abgesehen vom Broadway, was ist denn wieder möglich? Du sagst, die Stadt ist eigentlich wieder offen und trotz dieser schrecklichen Bilder, die wir vor einem Jahr gesehen haben, hat man jetzt das Gefühl, eigentlich alles, das Leben tobt wieder. Ich weiß nicht, wie das Wetter im Moment ist in New York, aber spielt sich wahrscheinlich viel auch draußen ab. Aber was hat sich verändert? Was hat sich in der Kultur, in der Szene, was ist anders als vorher?
Ja, also zunächst mal, was wieder offen ist und die Stimmung in der Stadt. Ich war vorletztes Wochenende, kurz bevor ich hierher gekommen bin, da war ich mit Freunden in Hell's Kitchen. Das ist so dieser Bezirk, der direkt an den Broadway angrenzt im Westen, was so ein gemischter Bezirk ist von Broadway-affiliierten Künstlern und Schauspielern. Und gleichzeitig gibt es auch eine große Schwulenszene und eine Restaurantszene. Und die Restaurants, die haben in New York. Und das ist eine Sache, die sich verändert hat. Auch städtebaulich, die haben ja alle durften alle ihre Buden auf die Straße bauen, ne, den Winter über, und da haben die New Yorker auch den ganzen Winter über auch bei Minusgraden im Freien gesessen, bei Heizöfen und haben draußen gegessen. Also Außengastronomie ging immer, aber jetzt ist natürlich das Frühjahr und das Wetter ist schön und alle waren draußen und das war richtig so eine Erleichterung und so eine Partystimmung zu spüren. Also das war natürlich ganz, ganz wunderbar, was die Kulturszene anbetrifft. Live-Aufführungen innen sind, wie wir schon gesagt haben, natürlich immer noch schwierig. Open Air ist dieses Sommer viel geplant, was Konzerte und Kinoaufführungen anbetrifft. Und was natürlich schon wieder voll im Gang ist, eigentlich schon seit letztem Herbst, ist die Kunstszene und die Museen.
Ja. Dazu wollte ich gerade kommen. Ein kleines Bonmot sei mir noch erlaubt. Da bekommt ja der Begriff Street Food dann in New York wirklich eine sehr, sehr neue und wörtliche Bedeutung. Das heißt, das Leben spielt sich draußen ab. Die Kunstszene haben wir schon auch angesprochen. Die Frieze Art Fair, also eine der wichtigsten, neben der Art Basel, eine der wichtigsten Kunstmessen auch der Welt, sehr, sehr richtungsweisend, die hat jetzt wieder stattgefunden und zwar als Präsenzmesse, richtig?
Die hat als Präsenzmesse stattgefunden und das war, soweit ich weiß, auch die erste große, bedeutsame Kunstmesse weltweit, die wieder stattgefunden hat. Ich glaube, die Art Basel Hongkong passiert noch in diesem Jahr, aber Frieze war wirklich die erste und ich war auch da gewesen am Eröffnungstag. Und man muss natürlich sagen, einerseits war es eine Erleichterung und die Kunstwelt hat sich wieder getroffen. Das war so ein Klassentreffen nach langer Zeit. Andererseits war es natürlich deutlich gedämpfter, als es das vorher war. Also das war vorher, war die Frieze-Kunstmesse auf Roosevelt Island, also dieser Insel mit einem East River, und hat in Zelten stattgefunden und natürlich auch viel im Freien. Da gab es dann immer Cocktailpartys und alles Mögliche. Und es waren, glaube ich, bei der Frieze normalerweise am Eröffnungstag, ich hoffe, ich erfinde es jetzt nicht völlig, aber es waren 17.000, 18.000 Leute am Eröffnungstag. Und jetzt ist es umgezogen in den Shed. Das ist also dieser neue Kunstraum, in den Hudson Yards. Das ist sozusagen so ein neues, ein bisschen steriles Luxuswohnviertel, und war da also auf drei Stockwerke verteilt, und die haben am Eröffnungstag also 800 Leute reingelassen, und es waren also anstatt, ich glaube, vorher 800 Ausstellern, waren es also auch nur 60 Präsenzaussteller. Ne?
Und ja. Hat sich auch inhaltlich was verändert, denn sag mal, vorher war es ja Big Business und Big Show, und in so einem sehr kleineren, sehr viel kleineren, intimeren Rahmen könnte ich mir vorstellen, dass die Galerien auch was anderes gezeigt haben, dass vielleicht auch andere Künstler eingeladen waren.
Ja, also der deutliche Unterschied ist natürlich, dass der globale Kunst-Jet-Set jetzt erstmal unterbrochen ist. Das heißt also, die Galerien, die dort vor Ort vertreten waren, das waren alles Galerien, die in New York eine Vertretung haben. Also es waren nicht nur New Yorker Galerien, gab auch deutsche und Züricher Galerien, aber alles nur Galerien, die in New York Niederlassungen haben. Und entsprechend hat man sich auch viel stärker, als das früher der Fall war, auf die lokale Kunstszene konzentriert. Also man hat sehr viel New Yorker Künstler und Künstler, die in New York ansässig sind, gesehen und hat also in dem Zug auch viele Sachen gesehen, die man eben sonst nicht zu Gesicht bekommt. Also es gab also einen ganzen Raum auch für Non-Profits, die jeweils einen Künstler gefeatured haben, und das waren keine bekannten Namen, das waren alles junge und andere Leute. Also einer hat mich zum Beispiel irrsinnig beeindruckt, der heißt, glaube ich, Otis Houston. Und der ist ein ehemaliger Strafgefangener, schwarzer Strafgefangener aus Harlem, der im Gefängnis sich selber als Künstler ausgebildet hat und der über Jahre lang am FDR Drive, das ist also die große Autobahn entlang des East River, seine Sachen ausgestellt hat. Und der hat so einen Kultstatus gehabt in New York über die Jahre. Und jetzt hat ihn eben sozusagen die etablierte Kunstwelt auch entdeckt. Und der war also so einer der Stars von der Freeze Art Fair, und das war, glaube ich, sehr bezeichnend auch für diese Veranstaltung.
Hör ich da so ein bisschen, also da, mir drängt sich da so ein bisschen die Parallele von Jean-Michel Basquiat auf, der in den 80er Jahren ja im Prinzip auch als Street Art und Graffiti, wenn ich mich nicht täusche, Künstler, und dann von Andy Warhol entdeckt wurde und zu einem der, ja, teuersten und erfolgreichsten Künstler wurde, der leider sehr früh verstorben ist. Oder hinkt der Vergleich?
Ja, der drängt sich natürlich auf, ne? Jetzt wurde das sagst, ne? Wobei man natürlich dann, vielleicht ist es auch ein Wunsch und eine Hoffnung, ist ein bisschen von diesem Geist der 70er und 80er Jahre nach New York zurückgekehrt wurde, wo es also noch nicht so durchkommerzialisiert war, alles, wo es noch viel mehr Freiräume gab für Künstler, auch nicht nur nach dem Markt zu schielen und stattdessen das zu machen, was sie jetzt gerade interessant finden, und wo eben auch wieder wirklich ein Nährboden für Innovationen und neue und andere Dinge entsteht. Also schön wäre es. Die Diskussion, die gibt's natürlich in New York, ob wir jetzt tatsächlich nach der Pandemie an einem Punkt sind, wo diese Luxusblase in New York geplatzt ist und wo die Stadt sich eben grundlegend wieder dahin verändert, dass er wieder demokratischer wird und wieder offener wird und nicht nur für die Finanzindustrie da ist. Also das bleibt abzuwarten, aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die stattfindet.
Aber sagt man nicht auf der anderen Seite, dass die, sagen wir mal, Leute, die sich vorher schon schwer getan haben, die wurden von Corona wirtschaftlich sehr hart getroffen und die Milliardäre sind noch ein bisschen reicher geworden. Die Kunstszene, ob in New York oder auch hier, strotzt ja nur so vor Geld, und der Markt, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, der hat ja nun als einer der wenigen nicht gelitten in der Pandemie. Also driften da die Kunstszene und der Kunstmarkt auch ein bisschen auseinander, deiner Meinung nach?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also was du ja schon angesprochen hast, die Sammler, die waren natürlich alle online unterwegs und hatten noch Zeit, weil sie nirgendwo hinfliegen mussten. Ne? Und das Geld ist auch nicht weniger geworden, aber das kann natürlich durchaus sein, dass die produzierende Szene und der große Kunstmarkt sich da auseinanderentwickeln, wobei man an solchen Beispielen wie dem Otis Houston oder diesen Non-Profits, die da jetzt vertreten werden, dann auch gesehen hat, dass vielleicht sozusagen die Grenzen auch aufweichen, ne? Das ist da also, dass es nicht mehr so sehr eine Blase ist, sondern dass man eben auch viel, auch ganz stark nach neuen Dingen sucht und es eben für andere Werke und für andere Künstler eben auch Möglichkeiten gibt, was man eben auch an den Museen sieht, was da jetzt gezeigt wird. Also es wird eben sehr stark, und das dann eben auch im Fahrwasser von den Protesten im letzten Jahr und von der Black Lives Matter Bewegung wird nach Künstlern und nach Segmenten gesucht, die eben vorher marginalisiert worden sind und ignoriert worden sind. Ja. Und man geht da bei den etablierten Institutionen auch stark in sich selbst und überlegt, welche Mechanismen da über die Jahre am Wirken waren und was man da vielleicht anders machen kann und soll. Ja.
Sieht man das schon? Also könnte man das schon in den Museen, die ja wahrscheinlich jetzt auch wieder alle aufhaben, das MoMA, das Whitney, gibt es das Whitney noch? Das wurde ja irgendwie umstrukturiert oder irgendwo integriert.
Ja, nee, das Whitney gibt's. Also da gab's ja so ein ganzes Bäumchen Wechseldicht der New Yorker Museen. Das Whitney, das war ja ursprünglich an der Madison Avenue in diesem Bau von Marcel Breuer, in diesem brutalistischen Betonbau an der Madison Avenue. Und dann hat das Whitney sich, und das ist schon 5 Jahre her, Downtown ein neues Haus gebaut von, ich glaube, Santiago Calatrava, ein spektakulärer Neubau, und hatten dann das Whitney an der Madison Avenue erst an das Metropolitan Museum verpachtet, und die hatten da sozusagen ihren Zweig für zeitgenössische Kunst. Das hieß dann Matt Breuer. Und die sind da jetzt aber auch wieder raus, weil das Metropolitan Museum auch in der Corona-Krise in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Und jetzt ist also temporär die Frick Collection da drin. Und die Frick Collection, das ist ja eine Sammlung von einem großen Eisenbahnindustriellen, eines der großen amerikanischen Vermögen, der sich dann Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, also eine der bedeutendsten, sagen, klassischen Kunstsammlungen zugelegt hatte und an einer schicken Villa an der Fifth Avenue gesessen hat bis jetzt.
Direkt am Central Park.
Und ja,
jetzt wirst du dich vielleicht wundern, aber ich hatte mal das Privileg, auf dem Dach der Frick Collection, damals habe ich noch geraucht, mit meiner Cousine eine Zigarette zu rauchen. Und es war genau knapp über Baumhöhe. Das ist, glaube ich, einer der schönsten Ausblicke, die man in New York haben kann. Kann mich leider nicht mehr an die Exponate erinnern, aber ich kann mich sehr gut an diesen erhabenen Moment erinnern, in diesem, auf dem Dach dieses Gebäudes zu stehen, was ja so eine neoklassizistische mit Säulen, also ein quasi tempelartiger Bau ist. Und die sind jetzt also im Whitney.
Die sind jetzt also im Whitney, während das Frick selber umgebaut wird. Und das Frick, das hast du ja eben mit deiner Erinnerung auch sehr schön beschrieben. Das war so ein Lieblingsmuseum der New Yorker, weil das im Grunde genommen genauso belassen worden ist wie zu der Zeit, als Herr Frick da drin gelebt hat. Und man hat wirklich das Gefühl, sich da so durch die Räume dieses Industriellen zu bewegen und seine Kunstwerke anzuschauen. Das war alles ein bisschen chaotisch und kruschtig, aber gleichzeitig irgendwie sehr intim und sehr schön. Und das wird jetzt also sozusagen aufgemotzt, damit man auch mehr von der Sammlung sehen kann, von der deutschstämmigen Architektin Annabelle Seldorf. Und in der Zwischenzeit ist also die Sammlung im Matt Breuer untergebracht, was einen sehr interessanten Kontrast auch hergibt, weil das Matt Breuer ja dieser brutalistische, hochmoderne Betonbau ist. Und da werden also diese Werke in einem ganz neuen Kontext gezeigt. Und das ist schon auch sehr beeindruckend, wenn man dann also so einen relativ kahlen, nüchternen Betonraum hat, in dem dann drei Goyas hängen, ne? Und die sieht man dann, und die bekommen da wirklich Raum zum Atmen. Und das ist ein sehr interessantes und auch sehr gelungenes Experiment, wie ich finde. Mhm. Ja.
Allerdings sind wir natürlich jetzt wieder ein bisschen abgeschwiffen.
Ja.
Wir wollten ja mal gucken, oder beziehungsweise du bist sozusagen meine Augen, weil ich ja länger nicht mehr in New York war, ob man schon an der Kunstszene und wenn nicht in den Museen, dann in den Galerien diesen neuen Geist spüren kann, den du eben beschrieben hast, dass also sozusagen mehr Local Art, jünger, diverser. Wo findet das statt?
Ja, also man findet es auf jeden Fall, man sieht es auf jeden Fall in den Galerien, wo also verstärkt junge und schwarze Künstler gezeigt werden, aber eben auch an den Museen. Ich kann es an ein paar Beispielen sagen. Also eine der großen aufsehenerregenden Ausstellungen in diesem Frühjahr, das war die Ausstellung am New Museum, also dem Museum für zeitgenössische Kunst an der Bowery, die hieß Grief and Grievances. Die wurde noch von dem, und ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, kurz vor seinem Tod von dem Kurator Okui Evisor kuratiert, der ja im Haus der Kunst in München war, bevor er da also aus komplizierten Gründen dann gehen musste. Und das war die letzte Ausstellung, die er organisiert hatte, die also sozusagen bis zu einem gewissen Grad eine Überblicksausstellung über afroamerikanische Kunst ist, aber eben speziell mit dem Blick der Trauer und des Schmerzes als übergreifendes Thema der afroamerikanischen Kunst. Das geht durch das gesamte Gebäude. und ist also eine wahnsinnig spannende und aufregende und auch sehr berührende Ausstellung. Also das war eine der wichtigsten Ausstellungen. Dann hat das MoMA eine Ausstellung gemacht über schwarze utopische Architektur, wo afroamerikanische Architekten amerikanischen urbanen Raum, aus dem ja Afroamerikaner bis heute immer verdrängt werden, sozusagen neu imaginiert haben. Dann gab es am Whitney Museum gab's eine Ausstellung von der Afroamerikanerin Julie Merhu. Also das sind ganz neue Namen und ganz neue Impulse. Da tut sich also durchaus was, ja.
Das hat ja seine Parallelität auch in der Literatur. Ich denke jetzt vor allen Dingen an Colson Whitehead. Das Underground Railroad hat mich unglaublich beeindruckt, also wirklich schwerstens angerührt. Nickel Boys habe ich mir noch vorgenommen. Aber kann man schon wirklich von so einer Art, du lebst in Harlem, einer Harlem Renaissance, einer neuen sprechen? Oder ist das übertrieben?
Eine zweite Harlem Renaissance. Naja, gut, doch. Also ich denke mir so, diese Aufmerksamkeit auf afroamerikanische Kunst und Kultur, die jetzt stattfindet, die ist schon sehr, sehr massiv. Und die Diskussion um Inklusion, die hat sich also auch verstärkt und wird jetzt also auch immer wirkmächtiger. Wobei ich ja sagen muss, wir haben ja gemeinsam Amerikanistik studiert vor vielen, vielen Jahren. Und an der Akademie gab es ja exakt diese Diskurse sozusagen damals schon. Ne? Also wie der Kanon aufgebrochen werden muss und aufgebrochen werden soll. Und soll man noch alte weiße Männer lesen und so weiter und so fort. Ja, also diese Diskussionen, die es damals schon in der Akademie gab, die werden jetzt eben ganz breit auch in allen gesellschaftlichen Institutionen geführt. Ja.
Und die interessante Frage ist ja, das, was wir jetzt, das ja auch hierzulande sehr stark rübergeschwappt ist, worüber Wolfgang Thierse fast seine SPD-Ehrenmitgliedschaft eingebüßt hätte, nämlich das Thema Identitätspolitik. Führt das dazu, dass dieser Aufschwung eigentlich der afroamerikanischen Kunst, der afroamerikanischen Literatur, findet der nur in der Community statt oder wird der auch vom, ich sag mal in Anführungszeichen, immer noch weißen Mainstream gutiert und wahrgenommen? Also sprich, verändert sich der Kanon oder gibt es einfach einen zweiten Kanon nebendran?
Ne, ich glaube schon, dass sich der Kanon auch verändert. Ja, also man hat fast das Gefühl, dass es jetzt zumindest temporär in die andere Richtung gekippt ist. Dass jetzt also auf dieser Welle der Besinnung und das ist natürlich erstmal nichts Schlechtes, dass das Pendel erstmal extrem in die andere Richtung schlägt und man jetzt Dinge wahrnimmt, die man lange nicht wahrgenommen hat. Aber dass das zumindest jetzt im Augenblick den Diskurs dominiert, was es dann langfristig für Konsequenzen hat und wie sich das langfristig dann einpendelt, das ist dann die andere Sache. Man hat zum Beispiel an den Museen die Diskussion, einmal natürlich die Personaldiskussion, dass also immer noch die Museumsdirektoren immer noch alles alte weiße Männer sind und dann eben auch, was die Sammlungen angeht. Es ist leicht, mal eine Ausstellung über afroamerikanische Kunst zu organisieren, aber dann tatsächlich auch diese Künstler zu sammeln und sie damit zu unterstützen, das ist dann wieder eine andere Sache. Das sind dann so die langfristigen Sachen und man hat es ja auch bei der Oscar-Verleihung gesehen, wo es letztes Jahr so viel wirklich ganz tolle amerikanische Filme gemacht worden sind und dann hat den Oscar für den besten Film dann doch kein schwarzer Film bekommen. Ja,
ne. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es noch nie so, also dass es zum Beispiel einen schwarzen Superhelden gab, das war ja vor ein paar Jahren Black Panther. Ja. Der Schauspieler ist ja leider sehr jung an Krebs verstorben, mit Mitte 40, ne?
Ja.
Also ja, natürlich, ich glaube auch, dass an der Academy, aber da tut sich ja auch jetzt einiges, also da hat es ja auch recht einen Sturm der Entrüstung gegeben, das sollten wir uns aber vielleicht für eine künftige Folge vornehmen. Eine Sache fällt mir noch ein zum Thema Identitätspolitik und Black Lives Matter, die Debatte um Amanda Gorman, das Übersetzungsgate, kann man sagen. Das weiß ich, ob das in Amerika überhaupt wahrgenommen wurde, oder?
Nee, diese Diskussion, die ist in Amerika nicht so angekommen, ja.
Aber du hast mitbekommen,
was ich war da sogar halbwegs hautnah hautnah dran, weil ich dann auch versucht habe, die deutschen Übersetzerinnen zu interviewen zu dem Thema, aber das ist dann leider nicht zustande gekommen. Ich habe auch versucht, Amanda Gorman zu interviewen, aber die war ja schon dann unmittelbar sozusagen nach der Inauguration bei einer gigantischen Hollywood-Agentur und das war dann gar nicht mehr. Also der Spiegel hat noch ein Interview bekommen, das war's dann, ja.
Drunter macht es nicht
mehr. Nee, drunter macht es nicht mehr. Nee.
Sebastian, ja. Ich danke dir. Ich finde, es war ein ganz guter erster Aufschlag. Erste Folge einer neuen Reihe, vielleicht der Beginn einer wunderbaren Fernfreundschaft, weil so wie heute, dass wir zusammen in Manhattan, die Sonne ist schon untergegangen, aber es ist noch nicht ganz dunkel, sitzen, das werden wir so bald nicht mehr haben.
Ja, vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder nach New York.
Super gerne. Wenn das eine Einladung war, dann habe ich die hiermit angenommen. Ja. Vielen Dank, Sebastian.
Ja, hat Spaß gemacht.